Da hat sich's ja denn doch schon angebahnt mit deinen Vorbildern, was man aus dir werden sollte, oder?
Ja, oder das nein? Ist ja, also damals gab es noch kein Metal, aber ich mochte also Musik, wo es ein bisschen abgeht. Aber auch Zappa. Aber gehört habe ich, da müssen wir ganz kurz aufs Radio kommen. Warum bin ich hier? Ich hatte ja nur den Kontakt nach draußen durchs Radio und habe dann Radio Luxembourg gehört oder FN, die Ami-Station-Sender. Und mit unserem Radio ging es nur mit. Also ich hatte immer dazu Geräusche und ich habe irgendwann mal überlegt, warum bin ich zur Noise-Musik gekommen? Ja klar, weil ich war einfach gewohnt, dass ich meine Musik nie geräuschfrei kriege. Und das Englisch war auch nie gut genug, als dass ich verstanden hätte, was sie da reden. Und da wurde auch, also damals der Englischunterricht war, Shakespeare wurde sogar, ich durfte lesen. Das hat mir sehr großen Spaß gemacht. Also im Original Englisch Shakespeare lesen, aber die Texte wurden nicht durchgenommen. Also Popmusik oder diese moderne Musik war absolut noch nicht in der Alltagskultur angekommen. Schlager, aber mehr auch nicht. Und keine Chance. Das heißt, für mich war das Mouth-Sound, wie man auch manchmal sagt. Also ich habe nicht verstanden, was sie reden. Und ja, da kommen wir halt zu meinem, also Entscheidung, was ich in meinem Leben machen will, die habe ich sehr früh getroffen. Also ich denke schon so mit 7 habe ich beschlossen, ich werde bildende Künstlerin. Also Musik war da. Ich habe immer die Maria singen dürfen bei den Krippenspielen in der Kirche. Das war eine schöne Erfahrung. Also Kirche ist ein toller akustischer Raum und dann plötzlich zu hören, wie die Stimme durch den ganzen Raum trägt. Und mein Josef ist so erschrocken, weil wir die Proben immer nur im Gemeindehaus gemacht haben und da habe ich nicht richtig gesungen, habe ich dann festgestellt. Ich habe dann in der Kirche richtig losgelegt und der ist verstummt vor Schreck. Und der Vikar hat dann die Arbeit von ihm übernommen und ich hatte so das erste Mal das Gefühl, wow, das ist toll. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, Sängerin werden zu wollen. Das gehört dann, denke ich, schon in diese Fragestellung Geschlechter. Ich hatte das Gefühl, Sängerinnen sind willkommen, sind beliebt, aber sie haben nichts zu sagen. Das war so meine Wahrnehmung, schon ganz früh. Also es wird auch so ein bisschen über sie mit so einem Unterton gesprochen. Also als Kind kriegt man ja die ganzen Töne mit, wo ich so das Gefühl hatte, warum, verstehe ich nicht. Also heute weiß ich, es ist auch anrüchig, du bist nachts unterwegs und die haben auch meistens andere Biografien. Ja, und ich hatte ja alle Begabungen. Also ich konnte singen, ich habe Klavier gespielt, Querflöte gelernt. Tanzen wollte ich eigentlich, meine Mutter hatte halt einen Schlussstrich gezogen, weil sie gemeint hat, sie kann das nicht zahlen. Und ich habe einen Bücherschrank. Mein Vater hatte eine kleine Bibliothek, gar nicht so kleine, und ich durfte alles lesen und habe halt da festgestellt, okay, es gibt Malerinnen. Und ich konnte sehr gut zeichnen und malen und habe dann, das sind jetzt keine bewussten Entscheidungen gewesen, gemalt habe ich auch viel. Ich denke, das war eine Möglichkeit, wo hätte ich singen können, so wie ich es gerne gemacht hätte. Also die Maria war sicher nicht die Partitur, die ich hätte gern singen wollen, so wie ich drauf war. Es gab nicht die Musik und es gab auch nicht die Idee. Also ich habe manchmal versucht, wie Janis Joplin zu singen, aber ich hatte eine Sopranstimme, eine ganz helle, klare Stimme. Das war ein Graus. Das war mir auch klar, das passt nicht zusammen. Und ich habe mich besser untergebracht gefühlt als Malerin und habe dann sehr jung, also schon mit 7, entschieden, ich will Künstlerin, Malerin werden und habe das auch betrieben, also viel fleißig geübt und ich denke, das tat mir auch gut. Also all das unterzubringen, was mich dann letztendlich auch gequält hat. Jedes Kind hätte gern eine ganz klare Geborgenheit, eine Heimat, ein definiertes Zuhause. Es war klar, meine Mutter litt unter Heimweh. Das hat sie nie groß geäußert, aber natürlich spürst du das. Sie wollte nach Hause. Zu Hause hatte sie ein eigenes Haus gehabt, einen Garten. Sie waren angesehen. Sie hat es in Rottenburg dann auch geschafft, aber ich habe gespürt, welche Kraft sie das gekostet hat und dass da eine Sehnsucht noch da ist. Und ich wusste nicht, wo ich hingehöre. Gut, das sagt man künstlerischen Menschen sowieso nach. Ich denke, da kommt dann vieles zusammen, dass so, wenn du dich entwickelst und wenn du eine eigene Entwicklung startest und auch dabei bleibst, dann bist du nicht mehr in einem bürgerlichen Leben unbedingt beheimatet. Und dann ist es nicht nur die Frage, wo komme ich her, wo bin ich geboren, sondern auch eine philosophische letztendlich. Aber es gab dann sehr früh diese Entscheidung. Ich habe auch schon sehr früh letztendlich Anerkennung gefunden, also dass ich interviewt wurde von der Südwestpresse, dass ich, weiß ich nicht, mit 17 glaube ich rum, meine erste Ausstellung hatte, wo auch drüber berichtet wurde. Ich habe noch meinen allerersten Artikel, habe ich aufgehoben. Also da war es schon, meine Eltern hatten damit Mühe. Also mein Vater war sauer, weil er rausgekriegt hat, ich habe dafür die Schule geschwänzt und hat auch Theater gemacht. Und ich war stolz, dass ich meinen allerersten Artikel kassiert habe. Und bin dann, mach mal ein bisschen schneller. Also ich bin dann nach dem Abitur an die Akademien und habe gesucht, wo kann ich denn hingehen? Und da ging es dann los. Da wurde dann klar, okay, die Welt ist verschiedentlich. Erstens fürs Jobben. Ich habe es wirklich nicht eingesehen. Das hat mir den Spaß verleitet am eigenen Geld verdienen. Die Jungs verdienen mehr für die gleiche Arbeit, haben lockerere Bedingungen, dürfen Rauchpausen machen, dürfen reden, dürfen alles. Und wenn ich es tue, dann droht man mir, mich rauszuschmeißen. Und ich verdiene auch noch weniger und arbeite mehr. Also ich habe viel gejobbt und ich war stinkwütend, habe nicht verstanden, was das soll. Weil ich dachte, die Leute sind gleich. Ich habe erst nach einer Weile kapiert, dass dem nicht so ist. Und bei den Akademien, da war früher halt so üblich, weiß nicht, ob das heute noch so ist, man hat eine Mappe gepackt von den Sachen, die man sich erarbeitet hat und ist los und hat sich einen Professoren rausgesucht und Frauen gab es weit und breit nicht. Oder die ich interessant von der Arbeit her auch gefunden hätte und da habe ich gemerkt, dass es eine komische Form von Behandlung gibt. Dass auch meine Bilder, die Sujets, die ich mir aussuche, auf Ablehnung stoßen. Klar, heute ist mir das klar, also wenn ich einen Schulenprofessor irgendwie Hausgeburtszeichnungen vorlege, ist eher anzunehmen, dass ihn das nicht so interessiert. Und er hat auch ziemlich rüde reagiert. Ich bin dann auch, habe so Leute wie Beuys mir angeguckt. Ich fand es von seinem Ansatz, von dem, was er macht, fand ich ihn hochspannend, hätte gerne dort studiert, aber ich hatte das Gefühl, das ist eine knallharte Männergesellschaft, ich gehe da unter. Also als ganz Junge war das für mich ein Kriterium. Ich habe auch beschlossen, meine Mutter hatte, Nina Hagen hat mal gesungen, vor dem ersten Kinderschreiben muss ich mir erst mal selbst befreien und dann kommt eine Schriftstellerin, eine französische, Simone de Beauvoir. Also ich habe viel Simone de Beauvoir gelesen und also sehr jung beschlossen, ich heirate nicht. Ich habe nichts gegen Männer oder Jungs, aber man muss korrekt miteinander umgehen und man kann zusammenleben und liiert sein, Verträge aushandeln, da braucht es keinen Staat. Wenn wir auseinandergehen, will ich auch nicht, dass ein Staat mit mir mitredet. Worüber ich natürlich nie mir Gedanken gemacht habe, wie ist das, wenn man gemeinsam Güter hat oder was aufbaut oder wie regelt man das. Aber ich dachte, da geht man eher zum Notar oder zum Anwalt, macht Verträge. Was soll ich heiraten? Also sehr jung. Ich habe Zeichnungen gefunden bei mir, so Skizzen, wo ich dieses Heiraten im Mund als Holzrad gezeichnet habe und dann das Wort ausspreche, heiraten, und dieses Holzrad zermalme mit den Zähnen. Und also für mich war das so, dieses Heiraten ist ein Holzrad in meinem Mund, das mich hindert und das zermalme ich und ich heirate nicht, niemals. Gut, und das habe ich auch durchgehalten. Also ist mir heute noch suspekt. Und ich verstehe auch nicht, warum sie es immer wieder mehr machen. Das ist Unfug, meiner Meinung nach. Ja, also das heißt, so die frühen Erfahrungen, Begegnungen haben schon Dinge, wie soll ich sagen, Lebensentwurf, Entscheidungen eingesetzt, die es zum Teil noch heute gibt, die natürlich im Laufe des Lebens immer wieder von mir hinterfragt wurden. Auch dieses Heiraten, kleide ich gern mal so eine Party. Und dass die Leute ganz viel schenken für den neuen Hausstand, so, das fand ich echt gemein. Ich wollte das auch haben. und mal so ein tolles Kleid tragen. Also kein weißes, aber ja. Und mit meinen Freunden haben wir dann immer gesagt, naja, dann machen wir halt mal so eine Party. Aber klar, da fehlt dann das Geld. Also wenn das nicht so im Gesellschaftlichen begründet und verwurzelt ist, dann kann man, also hat man einfach nicht, also ich hatte nie das Geld für so eine Mordsparty. Obwohl wir das immer wieder entschieden hatten, ob wir das nicht machen sollen. Also das heißt, ich habe hauptsächlich mit Männern Beziehungen lange geführt und die über viele Jahre, also jetzt so die letzte über 20 Jahre. Allerdings nicht so, wie es bürgerlich ist. Das heißt, das habe ich mir schon als Junge überlegt, das hat sich durchgezogen.
Wie meinst du, nicht so, wie es bürgerlich ist?
Ja, das heißt, für mich ist Arbeiten das Allerwichtigste. Das heißt, ich habe mit einem, in Anführungszeichen, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, auch nicht diskriminieren, aber ich habe mit normaleren Männern es nie geschafft, eine längere Beziehung zu führen, weil ich, da ich diesen Beruf habe, den ich habe, also freischaffende Künstlerin, Musikerin etc., auch als Lehrerin für Singen, kann es einfach passieren, dass ich sage, ich komme um 5 heim und ich komme halt doch nicht um 5 heim, es wird halt länger oder irgendwas ist plötzlich ganz wichtig und ich muss halt losziehen und ich brauche einfach einen Partner, der das akzeptiert. Also der akzeptiert, so richtig versteht, dass ich jetzt gerade einfach Sachen habe, die wichtiger sind als die Vorhaben, die wir hatten. Und das waren bisher immer nur Männer, die aus dem gleichen Arbeitsbereich kamen. Also mit, die konnten das gut verstehen und haben mich da auch, soweit sie konnten, unterstützt. Und das mit den anderen, also wenn jemand einen normalen Beruf hat, 9-to-5 oder so, der ist fertig, der hat Freizeit. Ich habe meine Freizeit, ich liebe meinen Beruf. Das heißt, für mich ist, wenn ich manche Arbeit mache, wie Freizeit. In dem Sinne, freie Zeit habe ich eigentlich ganz wenig, fast nicht, gibt's fast nicht. Das heißt, die meisten Partner, die ich hatte, die haben auch mit mir gearbeitet oder ich mit ihnen oder wie Roman es auch formuliert. Das heißt, wir konnten da einfach die Zeit genießen, Pause machen, wenn man Aufnahmen macht. Ja, also zum Beispiel den ersten Titel, den ich vorhin gespielt habe, das ist einer meiner langen Lebensgefährten. Der hat mir geholfen, diesen Background-Sound zu machen. Der hat mir geholfen, die Aufnahme zu machen. Der ist Toningenieur. Das ist für mich dann wie Freizeit. Ich mache dieses Theaterstück, ich singe live. Dass ich mache selber einen Sound und sage ihm, ich bin nicht so richtig zufrieden, hörst du mal an und ich kann dir helfen. Und dann ist das ein Sonntag, den wir halt so verbringen. Also, dass man halt hergeht und sich das anhört und sagt, wie kann man es denn verändern? Und dass ich dann auch sage, ja, ich hätte es gerne verewigt, also kann man es nicht aufnehmen. Ja, klar, macht mir Spaß, das ist wieder ein Sonntag. Ja. Also so sieht dann zum Teil meine Freizeit aus, weil das hat mir jetzt niemand bezahlt. Ich habe das live gemacht und ich kann das jetzt auch in dem Sinne nicht veröffentlichen so einfach. Ich weiß gar nicht, ob die Rechte frei sind für As Time Goes By, sondern das war es just for fun, damit ich es halt habe.
Hast du uns noch ein Beispiel für deine Musik?
Ja.
Du hast viele Beispiele.
Ich habe ganz viele. Also ich habe mit einem Lebensgefährten, Pete Schmidt, daher kommt auch der Name Something Noise von unserer Sendereihe, eine Veranstaltungsreihe im Sudhaus gegründet. Vielmehr gegründet hat es er mit jemand anderem, aber dann bin ich eingestiegen. Das war auch typisch weiblich. Something Noise, a Concert, und da hatten wir viele illustre Gäste, unter anderem einen, der heißt Yoshihide Otomo, der kam zu früh an und seine Band, der brach das Auto zusammen, die kamen zu spät an und wir wollten das Publikum halten. Die meinten, um 11 sind sie da, wenn wir das Publikum halten, treten sie auf. Dann haben wir gesagt, ja okay, und dann habe ich zum Otomo gesagt, du, ich bin auch Musikerin, er macht erst Solo und dann macht man Duo und dann sind die hoffentlich da. Und das ist hier unser Duo. Es nennt sich Fanfare. Otomo hat auf den Turntables gespielt. Wir kannten es überhaupt nicht. Das ist so richtig improvisiert mit jemandem, den ich gerade kurz vorher gesehen hatte.
Nummer 1, oder?
Ja.
Sing it, sing it, sing it! Come on.